als diese Erscheinung, als diese Form, bist du ein Produkt der Zeit in Verbindung mit dem Raum. Und das ist schon gleich das Dilemma der persönlichen Struktur. Denn das bedeutet, dass sich diese Form immer in Beziehung sieht, sich in Distanz sieht, in dem Versuch, sie zu überbrücken, unglücklich ist, wenn es nicht gelingt oder wenn es gelingt, scheinbar dadurch dann glücklich wird. Dabei ist das Glücklichsein auch nur das der Erfolg oder der die Folge davon, dass keine Beziehung stattfindet. Also nicht durch die Beziehung gewinnst du Freude, Glückseligkeit und Zufriedenheit, sondern eben durch die Nichtbeziehung. Warum? Weil das unserer Natur entspricht, weil das ist das, was du bist, was ich auf nichts beziehen kann, jenseits der Zeit. Und wenn wir sagen, du bist das, jenseits der Zeit, dann bist du nicht die Zeit, dann bist du auch nicht die in ihr oder durch sie verursachte Person. Und es gilt also in uns, diesen Zustand zu kreieren oder wieder bewusst zu machen, der frei ist von jeder Idee, von jeder Zeit oder Zeitdauer, Distanz, Fehlen von etwas, also alles, was sich auf Beziehung beziehen könnte, ist das, was es abzulegen gilt, wenn du dich erkennen willst als das, was du bist, denn das ist in der Nichtzeit, also die sogenannte Erkenntnis, die stattfindet, findet nicht in der Zeit statt, das ist eine Identität, die in dem Moment hergestellt wird, die du bist, und das, was du bist, kennt keine Distanz zu dem, was du zu sein scheinst. Es kennt überhaupt keine Distanz. Also kennt keine Zeit und keinen Raum. Also gilt es, sich dieser Qualität zu öffnen, was natürlich auch wieder ein Vorgang ist, das Tuns, denn jegliche Handlung ist ja auch in der Zeit und hält die Zeit auch in deinem Bewusstsein aufrecht, sozusagen den Anstoß zu geben, dich zu öffnen in das, was zeitlos ist. Also jenseits jeder Bewegung. Aber dafür, und so sind wir nun mal ausgestattet, müssen wir uns dem öffnen. Also ist der Anfang jedes Endes von Zeit, auch in der Zeit. Und das Erstaunliche ist, dass sich dennoch in dem Wunsch, jenseits davon zu sein, diese Qualität enthüllt, die frei ist von der Zeit und frei ist vom Tun. Oder lassen, der Idee zu lassen, ist ja genauso eine Handlung wie die zu tun. Ja, also wenn wir uns das betrachten, würde das bedeuten, sobald du jegliche Handlung einstellst, jegliche Idee von Distanz auch dadurch, ist Freiheit. Und das muss dir jetzt deine Natur beweisen. Du kannst es nicht. Du kannst niemals deine Natur werden. Viele glauben das ja. Warum nicht? Weil es eben ein Produkt der Zeit wäre. Und die Zeit kann die Zeitlosigkeit nicht produzieren. Also das ist es, worum es im Satsang geht. Deswegen sitzen wir auch zu Anfang oder auch wenn es sich ergibt zwischendurch einfach still, sind einfach nur da, weil Dasein ist eigentlich der Ausdruck von uns, von der Zeitlosigkeit. Präsent zu sein, total präsent zu sein. In dem Moment, wo diese Totalität eingeschränkt wird, durch ein Tun, durch ein sich woanders ausrichten oder auch nur definieren, wie es mir jetzt geht. Was ist jetzt still? Wow, bin ich jetzt still? Oder jetzt ist ja die Zeitlosigkeit. Es ist vorbei. Also Zeitlosigkeit in uns, für uns als Widerspiegelung von Zeitlosigkeit ist total Dasein. Total Dasein. Bist du nicht total da, bist du in der Zeit. Und dann bist du eben wieder identifiziert mit etwas, was du nicht bist und niemals werden wirst. Du wirst ja niemals eine Person. Du wirst auch niemals es selbst. Also jegliches Werden ist eine Verhinderung von Sein. Herzlich willkommen zum Satz. Schwierigkeit des Daseins. Ja, das ist ja, worum es geht. Und ja, warum sind wir nicht da? Weil wir beschäftigt sind mit Defiziten, mit der Idee, dass uns etwas fehlt. Deswegen sind wir nicht da. Und wir glauben, wir können es woanders herbekommen, was niemals funktionieren wird. Niemals bekommen wir irgendwas. Und wenn es so aussieht, dann wird nur das sichtbar, was in uns ist. Wenn es etwas ist, was eine Qualität ist, die in uns auftaucht und eine für manche Denkens ja Veränderung darstellt. Aber das ist niemals der Fall. Also ist da die Idee, die uns am Laufen hält, im Sinne des Zeitlichen, das, was fehlt. Also würde es nur zu gelten, zu schauen, so was fehlt dir denn? Was ist es, was dir fehlt? Da sind wir mitten im Satsang. Fehlt dir ein Weihnachtsplätzchen? Oder und reicht dir das, wenn du es dann hast, dass du die 3 Minuten, die es braucht, um es zu essen und zu verdauen, für genug hältst, um zu sagen, das macht mich zufrieden? Oder bist du auf mehr aus? 2 Plätzchen können wir sagen. Dabei geht es für uns letzten Endes um die Dauer. Und das ist auch verrückt, weil wir streben eine Dauer an. Damit sind wir wieder in der Zeit. Ja? Also alles, was wir anstreben, auch was scheinbar dann auf die Zeitlosigkeit abzielt, ist immer aus einem Defizit heraus. Und das hält dich in einem Defizit. Ein Defizit überwinden zu wollen, hält dich in dem Defizit. Also erst wenn in uns dieser Zustand kommt, wo nicht mehr der Versuch auftaucht, ein Defizit zu kompensieren oder loszuwerden, ist einfach. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also dennoch ist es so, dass wir, da wir ja nicht die Bestimmer sind in diesem System, dazu gezwungen werden, bestimmte Aspekte auszudrücken, ob sie uns gefallen oder nicht. Das bestimmt die Energie oder die Konstellation dieser Form, die wir ja nicht sind. Das heißt, der eine oder andere kann, obwohl er das jetzt weiß, was Wahrheit ist, das nicht umsetzen, weil nun mal die Energie in uns nach dem Ausdruck, der damit zusammenhängt, drängt. Die drängt. Und die drängt dich zu allen möglichen Wahnsinn. So ist es. Aber auch das kann wieder ein Vorteil sein, wenn dann gesehen wird, welcher Wahnsinn läuft, sodass dann wirklich die Energie in uns reifen kann oder auftauchen kann oder bewusst werden kann, die diesen Wahnsinn nicht mehr haben möchte oder sieht erstmal, wie krass oder wie wahnsinnig es läuft in der Form und dann eben bereit ist, sich davon zu verabschieden, von dem er dachte, es dient, aber dann gesehen wurde, tatsächlich dient es nicht. Also ist Satsang das Wegfallen von Ideen, die wir von uns haben, von dem, wie wir sind und wie wir sein sollten und der Distanz dazwischen und eigentlich das Aufheben von all dem, von jeglicher Idee, wie wir sind, wie wir glauben zu sein und wie wir tatsächlich sind, jegliche Idee davon. Wenn die wegfällt und der Zwischenraum, der die beide scheinbar verbindet, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Wobei auch das alles natürlich wieder nicht stimmt, wenn wir das betrachten. Alles ist niemals gut, sondern wenn alles nicht mehr ist, dann ist es und dann ist schon gut zu viel. Und auch dann ist zu viel. Also wenn wir uns immer mehr reduzieren in dem, wie wir versuchen, was auch immer wir versuchen, dann gibt es auch dieses nicht mehr. Und Spannenderweise ist es so, dass es vielen Leuten die Angst macht, wenn das Wegfallen ist von den Ideen, die wir haben. Also keine Ziele mehr. Also was mache ich, wenn ich frei bin? Dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Was mache ich dann? Ja? So ist das. So ist das Denken des Machens oder über das Machen, das eben ohne Machen nicht mehr sein kann. Und das ist die Herausforderung. Definierst du dich als etwas, musst du auch etwas tun. Und sehr häufig mehr als etwas. Also wir reduzieren uns hier zur totalen Bedeutungslosigkeit. Indem wir nicht mehr deuten. Das ist die Bedeutungslosigkeit dann. Nicht mehr deuten, nicht mehr definieren. Und wer könnte dann, wenn das alles nicht mehr ist, noch da sein, der was will? Und wenn dann der wegfällt, der was will, und der, der nichts will, dann sind wir wieder ohne dann.
Muni, du sagst öfters mal, dass was schräg ist. Was heißt das eigentlich wirklich? Weil alles, was ist, ist ja Teil des Lebens und ist darum auch gewollt irgendwo. Auch wenn man das nicht als Person sieht, das Leben. Wie passt das da rein, dass du irgendwas als schräg bezeichnest?
Dass es natürlich Irritation bewirkt und auch gefangen hält. Und dass, wenn etwas als schräg erkannt wird, der Moment ist, wo das Schrägsein aufhören kann, weil gesehen wird, dass es schräg ist und was Neues ansteht. Und dann kann man sagen, so, das, was war, wird jetzt abgelöst durch das, was jetzt kommt. Und das hat eine andere Qualität. Und da kann man ruhig auch sagen, es ist schräg. Man kann ja auch sagen, es tut mir weh. Man könnte ja auch sagen, ja, das Wehtun steht an, also sollte es mir nicht wehtun. Ja. ist ja auch so. Also das Universum, so wie es sich uns präsentiert, ist ja ein ständiger Wechsel von sogenannten Zuständen oder Umständen oder ständigen Bewegung. Und daher ist dann das, was davor war, irgendwann mal nicht mehr nötig oder es stimmt nicht mehr oder es ist sogar schräg. Also dass man sehen kann, okay, statt dessen, was schräg ist, leben wir das, was jetzt nicht mehr schräg zu sein scheint, bis es wieder schräg ist. Ja.
Ist ja kein Urteil drin, auch mit Qualität. Also wenn was Qualität hat, dann muss ja auch was geben, was keine Qualität hat oder weniger.
Das ist wahr. So differenzieren wir ja, also so unterscheiden wir ja das, was für uns stimmt und was nicht stimmt. Und das ist ja eine individuelle Geschichte, aber es gibt natürlich auch ganz allgemeingültige Aussagen über das, was Person ausdrückt, nämlich, dass es schräg ist, dass sie denkt, dass sie jemand ist. Ja, in irgendeiner Form muss es ja über die Begriffe auch deutlich gemacht werden, dass da etwas nicht stimmt. Was ja die Person auch als nicht stimmig empfindet, weil sie ja leidet. Oder anders gesagt, sich so wie sie ist nicht mehr haben will. Also können wir auch einen anderen Begriff nennen, nicht mehr stimmig zum Beispiel. Ja. Aber es ist immer deutlicher, wenn man sieht, dass etwas schräg ist. Also nicht gerade. Mit anderen Worten, das bedeutet nicht, dass es jetzt nicht stimmt, dass es so ist, weil wenn wir darüber sprechen, im Satzang verurteilen das ja nicht, sondern wir erklären auch, was der Grund dafür ist, dass wir es als schräg ansehen und welche Alternativen es dann gibt. Und im Sinne dessen, was Qualität ist und eigentlich auch, man sagen kann, in bestimmten Bereichen auch der Person empfinden eigentlich alle Personen Freude als stimmig. Ja, wenn dann keine ist, könnten wir sagen, es ist schräg. So unterscheiden wir. Also wir verurteilen das nicht in dem Maße und sagen jetzt nicht, okay, es ist jetzt schräg und es dürfte nicht sein. Das nicht.
Das ist dann der große Unterschied zu gut und böse, wie es sonst so benutzt wird.
Ja, ich meine, weißt du, wenn wir jetzt im Satz ansetzen und sagen, es ist alles gut, ja, ist ja alles gut, verstehen sich viele nicht, in welcher Form sie oder die System ausdrückt, dass es eine Verhinderung ist für eine noch andere Qualität als die, dass man sagt, naja, es ist alles irgendwie gut. Und wer glaubt schon, wenn ich das sage, ist alles gut? Könnte ich auch sagen. Und so sage ich, okay, das eine ist gut und ist auch eine Qualität, die du vielleicht noch nicht mal kennst, die ist trotzdem gut, steht ja als Behauptung im Raum. Und dann sage ich so, weil warum du es möglicherweise nicht sehen kannst, ist ja ein Angebotssatz sein. Ja, ich biete ja was an. Nicht sehen kannst, ist, weil eben in dir einiges, sagen wir es lieber nicht, sagen lieber nicht schräg läuft. Ja? Und dann erklären wir das. Ja. Also wenn jemand jetzt hier sitzt und sagt, also ich habe unglaublich viel Schmerz und ich finde es toll. Leicht. Prima. Absolut gesehen würde ich sagen, es ist ziemlich schräg. Ja. Aber wenn derjenige damit glücklich ist, und viele sind es ja interessanterweise, ja, will ich da nicht eingreifen. Also jeder darf auch im Satz sagen, so bleiben, wie er ist. Und ob es jetzt schräg ist oder nicht, kann gerne alles so lassen, wie es ist. Sofern er sich nicht darüber beschwert, wie es ist, was ja viele tun. Und dennoch anhaften an dem, was nicht stimmt. Also im Sinne von, sie möchten etwas, aber in ihrem Leben drückt sie es ganz anders aus. Wie geht man damit um? Dann schaut man, was dazu führt, dass Leid auftaucht. Können wir Leid durch Schräg ersetzen? Ja, das ist eine berechtigte Frage, dass, wenn man ja doch sagt, allgemein Freiheit bedeutet, dass alles so sein darf, wie es ist, das ist wahr. Aber was bedeutet das dann wirklich, wenn man es konsequent sieht? Was bedeutet das auch die Korrektur von dem, was ist, sein darf? Ja.
Klar, es darf auch jede Ausdrucksweise sein.
Ja. Also man darf auch sagen, dass es schräg ist. Obwohl man damit scheinbar das Gesetz verletzt. Ja. Und das ist ein Konflikt. Das ist gut, dass wir darauf kommen, weil es wirklich nicht leicht für den Verstand, das zu erklären. Es sind zwei Wahrheiten, die sich scheinbar widersprechen.
Ja, es wäre schräg zu sagen, schräg darf nicht sein.
Aber selbst das ist okay. Und gleichzeitig schräg, ja. Ja, ja, so ist es. Die Paradoxien sind doch die Aspekte, die das Leben interessant machen. Finde ich, weil man dadurch ja auch das hinterfragt, was scheinbar nicht paradox ist. Und das ist eine gute Haltung allem gegenüber, finde ich. Also alles zu hinterfragen, alles zu erforschen, ob das stimmt. Alle Wahrheiten. Aber wir sind mit diesem Thema, mit dem, was sein darf und ob das alles sein darf und das dann vielleicht dann plötzlich so aussieht, das dürfte es dann doch nicht sein. Genauso wie mit dem freien Willen. Wenn Menschen hören, es gibt keinen freien Willen, dann sagen sie, ja, dann mache ich dieses und jenes jetzt dann nicht mehr, wenn es einen freien Willen gibt. Oder mache ich dann jetzt das, was dann eben nicht verstanden ist, weil nicht freier Wille bedeutet ja, wenn man nicht entscheidet, dass man auch das nicht entscheidet. Also selbst dieses dann mache ich was anders als Konsequenz daraus ist auch nicht eine freie Entscheidung oder freier Wille. Und das ist ein scheinbarer Widerspruch wieder mal. Aber so ist es. Damit sind wir. Und zwischen diesen beiden, zwischen zwei Gesichtspunkten, pendeln wir ja auch hin und her, wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Also diese Möglichkeit, die eine und die andere Seite zu sehen, ist eigentlich die, die uns herausführt aus dem Dschungel, falls wir uns da drin befinden. Also reflektieren zu können. Meine Haltung früher war da, da ich ja ein innerer Revoluzer war, alles, was gesagt wurde, was ich gehört habe, erstmal innerlich in mir umzudrehen, die andere Seite. Und dann habe ich irgendwann gewusst, aha, also es gibt immer bezüglich dessen, was wahr ist, drei Aspekte. Die eine, das Gegenteil und das, was wahr ist. Ja, ja und wenn man dieses Prinzip anwendet auf alles, kann man wirklich zu interessanten Ergebnissen kommen. Erkenntnissen. Weil das ist nicht das grundsätzliche Beharren auf einer Position, sondern immer wieder schauen. So, was ist die Gegenseite? Und so lernt man sich und andere verstehen. Und so kam ich dann irgendwann darauf, auch dass natürlich auch in sogenannten Beziehungen die Polaritäten, es sind ja Polaritäten, die beiden Pole, beiden Aspekte, sich scheinbar widersprechende, wie das in der Partnerschaft funktioniert, dass man glaubt, man ist mit jemandem zusammen, der einem fremd ist. Und es tatsächlich nicht der Fall ist, weil dieselbe Energie sich immer anzieht im scheinbaren Außen. Aber es nicht gesehen werden kann, dass es dieselbe Energie ist, weil es sich um den anderen Pol handelt, von derselben Energie. Ja. Also so konnte ich im Nachhinein erklären, wozu mich dieses Prinzip geführt hat, eben das deutlicher zu verstehen auch. In der Beobachtung natürlich grundsätzlich auch energetisch, aber auch in der Art und Weise, das zu analysieren, was ist.
Darum kann sich dann eine Beziehung auch sehr, sehr harmonisch anfühlen, ne? Weil die Pole sich dann, weil es dann als Ganzes wahrgenommen wird.
Ja, yes. Das ist die Basis für Stimmigkeit in einer Beziehung, dass da nicht allzu viele sich widersprechende Aspekte laufen und dass man nicht von dem Partner verlangt, dass er die eine Seite, die er von der Medaille spielt, aufgeben muss, weil man damit nicht klarkommt. Aber wenn man gar nicht klarkommt, muss man sich vielleicht sogar trennen. Ja, das ist also immer Partnersuche, ist immer, ich suche mich selbst im Außen und denke, ich habe jemand anderen, den ich jetzt brauche, der mich ergänzt. Und tatsächlich ist es ein Fingerzeig, genau genommen. Ja, ein deutlicher Hinweis von dem, was in einem selber ist. Ja, das nur zur Erklärung der Gegensätze, wie sehr die einem dienen können. Und so leben wir ja auch. Wir haben in uns die Qualität dessen, was wir sind, die uns mehr oder minder bewusst ist. Wir können sagen, unbewusst bewusst und bewusst unbewusst, auf beiden Ebenen, weil wir ja als Kontrast dazu das Leid erleben als nicht stimmig. Das sind zwei sich widersprechende, scheinbar widersprechende Aspekte in uns, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist in der Dualität, Polarität der Fall. Aber es ist gleichzeitig eine Hilfe auch. Durch das krasse in uns Auftauchen von Nichtstimmigkeit oder Schmerz oder Leid, kommt es ja bei den meisten Menschen dazu, dass sie sich dann beginnen, anders zu orientieren. Also zunächst mal da raus möglichst und es klappt aber nicht und dann, welche Möglichkeiten gibt es da noch? Und so erforscht man dann die Für und Widers die ganze Zeit. So empfinde ich Leben hier. Zwischen diesen beiden Extremen hin und her zu pendeln. Wo bist du gerade?
Mitten im Raum.
Mitten im Raum, wow.
Fühlt sich seltsam an.
Fehlt was?
Nee, ist nur ungewohnt.
Da unbewohnt? Ungewohnt, da unbewohnt? Oder?
Teilweise unbewohnt.
Teilweise unbewohnt. In den Fußzehen unbewohnt. Teilweise.
Nee, so manchmal.
Ein Teil von dir ist weise?
So manchmal kommt das Gefühl, ich? Aber dann verschwindet das wieder und dann ist es eher fremd. Und damit ungewohnt.
Fremd. Nicht vertraut.
Nicht vertraut, ja.
Okay. Was ist es dann, was dann auftaucht, wenn das Ich verschwindet und es dann fremd ist?
Erstmal nichts.
Erstmal nichts.
Wenn ich auftauche oder dieses andere auftaucht, dann ist wieder vertraut und gut. Aber wenn das nach
drei
Minuten wieder verschwindet,
welches andere?
Dann ist erstmal nichts und nichts ist.
Nichts ist alles.
Ja, genau.
Wenn das wahr ist, was wir vorhin gesagt haben, dann wäre das das Ziel, sich daran aufzuhalten, in dem vermeintlichen Nichts. Mhm. Nichts kann es ja nicht sein, sonst könntest du dich da drin nicht aufhalten. In einem Nichts wärst auch du nicht da.
Ja.
Nichts von dir, das sagen könnte, es gibt ein Nichts. Daher gibt es auch kein Nichts.
Und trotzdem fühlt es sich eben bedrohlich an, ganz genau.
Das fühlt sich bedrohlich an, weil da dann die Struktur von dir nicht mehr gewahr ist. Mhm. Wenn die zum Stillstand kommt, oder weitestgehend zumindest, total ja noch nicht, dann fehlt was.
Der Anker, der Halt fehlt, ganz genau.
Und den kann man bekommen?
In dem Zustand nicht.
Kann man ihn jemals bekommen?
Das fühlt sich so an. Wenn ich wieder da bin, fühlt es sich an, als...
Das ist wahr.
Hätte ich wieder Halt.
Aber Halt bedeutet Halt suchen in etwas. Also es gibt keinen festen Halt. Also nur die Idee von Halt, weil du dann wieder auf der Suche nach einem Halt sein kannst. Das gibt den Halt, den scheinbaren.
Ja, aber das reicht der Person, auch wenn er scheinbar nur ist. Er fühlt sich erstmal sicher an.
Das reicht dir nie, aber es ist für den Moment scheinbar besser als das andere.
Genau. Mhm.
Und in dieser Mittelmäßigkeit bewegt man sich dann.
Aber du hattest das Gefühl, ich bin nicht da.
Ja, du schienst so ein wenig entrückt zu sein in deinem Blick für einen Moment.
Genau, der Blick geht irgendwie auch komplett durch den Raum. Und nach hinten nicht, aber... ja, so nicht fokussiert. Ja. Das ist, geht eigentlich damit einher. Nicht so, wie ich hier so hersetze und sage, jetzt, ich bin jetzt hier, dann bin ich nicht mehr nur hier.
Das ist wahr, wenn du wirklich präsent bist. Hm. Bist du dann wirklich präsent, weil du schienst so nicht präsent zu sein?
Teils, teils.
Das ne? war nämlich das Gefühl, der Grund, weshalb ich dich angesprochen habe.
Ja. Ja. Da war ich gerade in dem Moment wohl nicht so.
Das geht so schnell.
Ja, es geht so schnell. Aber es ist gut, immer mal wieder zwischendurch das zu spüren. Doch, ich bin auch hier im Raum. Dann ist ja auch die Angst sofort weg.
Ja, wenn sie dann weg ist.
Dann sitze ich schon ganz nah dran, ja, aber dann verschwimmt auch alles vor den Augen. Hm. Als wäre es gar nicht da.
Ja, könnten wir der Wahrheit schon näher kommen.
Ja.
Denn wenn es wirklich keine Zeit gibt, dass eine Täuschung ist, was ist denn schon wirklich da? Hm. Man sieht sich dann die Realität sozusagen zurecht. Macht sie sich durch Sehen zurecht.
Mhm. Durch bekannte Bilder, die dann immer wieder reproduziert werden.
Hältst du deine Scheinidentität und die der scheinbaren Außenwelt aufrecht?
Aber wenn ich mit offenen Augen nichts mehr sehe, was ist denn das dann?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass gerade sich deine Orientierung durch das Sehen verändert, ja, energetisch in deinem System. Und es kann sein, dass das eine Flucht ist, dass du eben nicht hinschauen willst. Und es kann sein, dass sich dir eben, das sind die drei Möglichkeiten, die Qualität von Wahrheit oder Realität zeigt, nämlich, dass sie nicht eine Form ist, ja, nicht ein Ausdruck von Form. Mhm. Das ist alles mich ist. Ja.
Dann nehme ich mal das Dritte für mich jetzt an. Kann ich mich länger in der Angst aufhalten?
Nein, also in den Momenten, wo gesehen wird, dass das hier nicht real ist, ist keinerlei Angst. Nicht der Hauch einer Angst. Mhm. Danach kommt die dann, wenn dann diese Ich-Identität für sich den Raum wieder reklamiert und sagt, hier bin ich aber noch und so geht das nicht, jetzt war ich eine Weile nicht da und das protestiere ich jetzt, Einspruch, mhm. Euer Ehren. Mhm.
Das ist dann manchmal auch so ein Erschrecken, wenn das Ich zurückkommt. Huch, wo war ich denn jetzt? Das war nicht beabsichtigt oder das war nicht, das darf nicht wieder passieren.
Ja und nein, weil das sind zwei Aspekte. In dem Moment dann, wo dieses Defizit auftaucht, ist das so. Aber in anderen Momenten strebt diese Ich-Identität genau das ja wieder an.
Dass sie verschwindet.
Ja. Das nennt man Sehnsucht. Dass sie über die Vorsichtsmaßnahmen der Ich-Struktur, keine Angst und keinen Minderwert und so weiter haben zu wollen, hinweggehend sich auf das Höchste besinnt und sich damit zu Null reduziert. Wenn es denn gelingt. Die Sehnsucht stark genug ist. und das alles Tun aufhört. Genau das strebt es ja an. Wer sonst strebt die Freiheit an?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Ich das wirklich bis zur letzten Konsequenz will.
Dann haben wir gar keine Chance. Ne?
Nee.
In letzter Instanz muss es diese Ich-Idee total wollen. Das ist der Trick, der Clou in der Sache. In dem Moment, wo es passiert, will auch die Ich-Identität das total, ohne es wollen zu können. Stehst du? Das willenlose Ich investiert dann seinen ganzen Willen, der noch übrig geblieben ist, in das, was jetzt ist. Ohne es.
Und hat dann auch keinen Widerstand mehr.
Nein, das verglüht dann sozusagen und dann dadurch, deswegen sehen viele dann in diesen Momenten Licht und Energie und weiß nicht alles, Intensität taucht dann auf. Das ist das Verglühen der Qualität der Ich-Idee in diesen Momenten. Ansonsten vollzieht es sich reibungslos, wenn da nicht mehr viel da ist, mit dem man ein Feuerwerk veranstalten kann. In den Momenten, wo diese Einsichten sind oder wo Momente sind, wo du glaubst, dass du es selbst gesehen hast, das ist das ebenso. Da verglüht ein Stück dieser Ich-Idee darin und macht diese sogenannte Erfahrung zu einer besonderen dann. Weil auch die Ebene des Wechsels dann von der Ich-Identität hin oder in der Öffnung in das, was man ist, einfach starker Kontrast ist. Und in dem starken Kontrast muss eben Teil davon, was noch Ich-Identität ist, die sich an sich festklammert, verglühen. Sonst ist es nicht möglich, dass diese Öffnung auch passiert. Dann hat es eine besonders starke Intensität. Und dann glauben wir das selbst, selbst das segnet mich jetzt und da kommt jetzt die Gnade von oben, von allen Seiten, wow. Aber es ist nicht so. Selbst hält sich immer raus. Das hat ein Stillstandabkommen getroffen mit sich selbst.
Aber es wird sichtbar, wenn das andere Ruhe gibt.
Na, sichtbar wird das nie in dem Sinne.
Sichtbar vielleicht eher.
Das hat seine Auswirkungen auf das System. Das Selbst wird nie sichtbar.
Nee, nicht wirklich sichtbar.
Nein, was hergestellt wird, ist diese Identität von einem Selbst, dass der Unterschied aufgehoben ist, dass da jemand ist, der glaubt, er ist es selbst nicht und er ist verschieden davon und getrennt davon und dass der Aspekt wegfällt, der das glaubt. Und dann ist nur noch Öffnung in das, was ist und das drückt dann die persönliche Struktur mit den Gewohnheiten und den Ausdrucksformen, die vorher stattgefunden haben, aus.
Und dazwischen ist die Angst, zwischen dem einen Ich und dem anderen Dasein.
Dazwischen ist die nie. Also das andere Dasein ist ja die Qualität von Verwirklichung. Und da gibt es keinen Bezug zu Angst, sondern das Aufgehobensein von Angst.
Genau, aber dazwischen. Zwischen der Person Ich oder zwischen der Identifizierung von dem, was ich jetzt so bin und dem Zustand auf der anderen Seite.
Ist nie die Angst. Die ist nie dazwischen.
Die ist nie dazwischen.
Das ist immer nur ein Konstrukt auf der Seite der Ich-Identität. Erreicht niemals die Qualität des Selbst. Da gibt es kein Dazwischen. Es gibt nie ein Dazwischen. Zwischen der Idee von Persönlichkeit und dem, was man ist. Es gibt keinen Raum dazwischen. Es ist eine Idee von Trennung. Du meinst aber, die Angst hält davon ab, sich dem öffnen zu können, wenn man davor Angst hat. Aber dazwischen ist es nie. Was meinst du sonst?
Es gibt ein Fühlen. Hier bin ich. Dann lässt dieses Ich nach, weil ich, was weiß ich, wie ich eben gemacht habe, einfach in den Raum schaue, ohne was zu denken, ohne was zu tun. Und dann ist erstmal nichts. Das ist der Zeitpunkt, wo es schwummrig wird. Und wenn dann zwischendurch mal kurz diese andere Seite erscheint, hey, ich bin ja der Raum, dann ist auch keine Angst mehr.
Ja.
Und das meine ich mit dazwischen ist.
Ist nicht da.
Ist, wo nichts ist, da ist im Prinzip Angst, ja. Wo ich gar nicht bin. Wo ich weder als
Person. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Also wo du gar nicht bist, kann keine Angst sein. Okay, aber Aspekte von dir sind noch anwesend, während aber das Hauptgerüst nicht mehr in Funktion ist.
Ah, okay.
Ja, die Hauptstruktur ist reduziert auf einen geringen Aspekt, der noch da ist, der auch im Tiefschlaf noch da ist.
Mhm.
Ja, ganz, also ein ganz subtiler, geringer Aspekt, der dann die Erinnerung liefert für die Ich-Idee, wenn der Zustand vorbei ist und sagt, Moment mal, das geht ja schon mal gar nicht, weil da war ich ja nicht da.
Mhm. Komme ich jetzt irgendwie nicht mit?
Kommst du nicht mit? Also ein Nichts gibt's nicht, okay? Das heißt also in der Erscheinung, die sich dir als ein vermeintliches Nichts präsentiert, mhm. Ja, ist kein Nichts, sondern es ist immer noch ein Stück weit eine Qualität von Persönlichkeit.
Ein Aspekt irgendwie, wie du gesagt hast.
Ein Gewahrsein ist da, ein geringes. Und das vermittelt dann dem restlichen Anteil von Ich-Identität, sobald diese Erfahrung, es immer eine Erfahrung vorbei ist, das war nicht okay, da waren wir ja nicht zusammen.
Okay.
Mhm. Oder ich war nicht dabei. Und das bedroht mich jetzt, mhm. Weil das möchte ich nicht wieder haben, dass ich nicht da bin. Denn die Ich-Identität ist eine Qualität, die immer darum bemüht ist, sich selbst zu erhalten. Es ist die Hauptbeschäftigung. In verschiedensten Formen.
Jetzt habe ich es verstanden, ja. Der Teil wiederkommt, merkt er, dass er gerade nicht da war und das geht nicht.
Yes.
Mhm.
Er kriegt das, die Information sozusagen von dem vermeintlich anderen Teil. Mhm. Wir splitten das jetzt ein bisschen, es geht ja jenseits von Zeit ganz schnell.
Ja.
Mhm. Also wenn wir jetzt daraus Lehren ziehen, Schlüsse ziehen, dann lernen wir, aha, diese eine Seite, die sich als ängstlich oder als angstbewirkend erweist, die Ich-Identität, die nicht da sein will, ja, und die andere Qualität, wo kein Fehlen war und keine Idee von Ich-Identität, selbst wenn ein kleiner Anteil davon da war, das, wo nichts passiert, was du als da ist nichts bezeichnet hast. Daraus zu verstehen, aha, das eine ist etwas, was mir nicht dient, weil in Angst will ich nicht sein. Also was tue ich dann? Dann sagt die Ich-Identität so. Dann experimentieren wir dann doch mal mehr mit dem, wo scheinbar nichts ist. Und das wäre der Hinweis, wenn du einen Lehrer hättest, würde der dir das möglicherweise anvertrauen. Dann stürz dich in die Leere, mein Kind. Tu das, weil darin ist die Erlösung von dem, was dir, wenn die Qualität wieder auftaucht, der Ich-Identität, nur Leid bereitet. Also das wäre raus aus dem Leid, rein ins Nichts. Also ein gewisses Verstehen gehört dazu, damit die Ich-Identität dazu bereit ist. Aber wenn es nicht so ist, dass es ansteht, wird sie es nicht riskieren.
Mhm.
Ja?
Also der Rat wäre schon, es auszuhalten.
Aushalten nicht. Experimentieren, erforschen. Wie es ist, sich dahin aufzuhalten. Weil das ist ja das, wovon du sprachst, dass es gut ist.
Ja, bis jemand das merkt.
Eben. Aber wenn du den Aspekt, der das merkt und der darauf fokussiert ist, dass es auf keinen Fall merkt oder das nicht haben kann, nicht im Spiel ist, das ist gut. Also lernen wir, diesen Aspekt nicht zu bedienen. Das ist ja das, worum es im Satsang oder überhaupt im Leben geht. Die persönlichen Anteile, die uns daran hindern, zufrieden zu sein, nicht mehr zu bedienen. Also, sodass die Aufmerksamkeit wo ruhen kann, dort, von dem wir die ganze Zeit sprechen, da wo nichts ist. Anders gesagt, wenn da kein Bemühen mehr ist, ist man ja da in dieser Qualität.
Mhm.
Ja.
Mhm.
dann ist nichts, weil in einem Nicht-Bemühen auch keine persönliche Identität sein kann, die versuchen kann, sich zu bemühen. Okay? Also das sind die Geheimnisse der Öffnung in das, was wir sind. Uns da aufhalten, wo keine Zeit ist. Ja? Und wenn du sagst, es ist ein Nichts, dann ist das eine andere Beschreibung von hier. Es ist eigentlich fast keine Zeit. Wir könnten auch sagen, gut ist es, ich habe für Zeit keine Zeit mehr.
Und das Aushalten
empfehlen wir nicht.
Ist tut so weh. Negativ behaftet, ne?
Ja, das heißt, es ist ganz schlimm, aber ich halte durch. Und das ist kein Erforschen, sondern
also
Leid potenzieren.
Immer wieder rein und immer wieder raus. Ist das Erforschen dann in dem Sinne?
Schauen, was es mit dir macht. Und zu wissen, aha, möglicherweise ist da eine Qualität, die sich mir erschließt, wenn ich den Widerstand dagegen nicht habe. Oder das nicht mit irgendwelchen Attributen wie Angst belege. Mhm. Ja. Mhm. Das zu erforschen. Und ja, wenn du siehst, das ist nicht aushaltbar, dich nicht zu quälen da drin, sondern zu sagen, so, das ist gut, okay, Dankeschön. Mhm. Ja. Ziehe ich mich da jetzt ein Stück weit raus. Also das Erforschen und auch einfach zu schauen, dass das Grundlegende Erforschen wäre, zu schauen, so, ich habe vorher gedacht, das verursacht Angst in mir, damit komme ich irgendwie nicht klar. Aber jetzt weiß ich, dass dahinter sich möglicherweise eine Wahrheit verbirgt. Also schaue ich doch mal, ob das nicht so ist. Das wäre Erforschen. Mal eben nachschauen, ob der Käse noch im Kühlschrank ist, weißt du?
Dann,
ja. Oder etwas, womit du gar nicht rechnest, wenn du an den Kühlschrank gehst.
Also auch diese
eine Tiramisu oder ein Schokoladenpudding vom Wolfgang zum Beispiel.
Auch die Ideen und Vorstellungen, die dann daraufhin folgen, nochmal wieder zu überprüfen, stimmen die überhaupt?
Yes, das wirst du tun, das in dem Moment, wo du siehst, aha, jetzt habe ich mal, ich hatte eine Idee und die, jetzt schaue ich, ob die wirklich wahr ist. Ja, ich dachte, sie ist wahr. Mhm. Jetzt kann ich eventuell, ja, muss ich vielleicht dran zweifeln. Also ich schaue mal und dann siehst du, oh wow, das ist was ganz anderes, als was ich dachte. Und dann wirst du zunächst mal da nicht mehr diese Vorurteile haben, die dich davon abhalten, dich da aufzuhalten, und du wirst vieles andere, von dem du dachtest, ich dachte, das ist so, vielleicht auch überprüfen. Mhm. Ja? Und sagen so, ich habe das gehört, habe ich das aus eigener Erfahrung oder ist das, weil ich es gehört habe? Und hat es damit gar keinen Wert, wenn ich es nur gehört habe? Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Das ist was ganz anderes, wenn du aus Erfahrung sprichst, als wenn du nur eine Idee davon hast und es nicht erforscht hast. Erforscht hast du es, wenn die Praxis dazu kommt, nicht nur auf der theoretischen Ebene.
Ja, klar. Aber manche Sachen hat man gehört und die haben von vornherein so eine Art Respekt eingeflößt. Die sitzen dann auch fest, ne?
Es gibt vieles und viele Lehrer auch ganz viel im Osten, also in Indien auch, übernehmen einfach ganz viele Sachen, die einfach so in den Veden stehen und die auch nicht reflektiert sind, auch nicht alle wahr sind. Es sind auch sehr viele relative Wahrheiten, auch in den Veden, in den Schriften. Und was überliefert wird, wird einfach übernommen. Und da stehe ich nicht drauf. Stehe drauf, das wirklich anzuschauen aus meiner eigenen, sogenannten eigenen Sicht. Das ist, wozu man dann auch stehen kann, was man leben und ausdrücken kann, wonach man leben kann. Wonach kannst du sonst leben? Nach Formen, die dir andere geben? Die müssen sich in der Praxis als wahr erweisen. Dann kann man sagen, okay, ja, die Formel stimmt. Mhm. Also steht ja auch, wir haben uns gestern auch mit Devasetha unterhalten über Idee, eben freien Willen zu haben oder zu bestimmen, was man tut, dass man denkt, man könnte eben Wünsche äußern und das passiert alles, man muss es nur richtig machen. Es gibt Anleitungen dann dafür. Das ist so eine Phase, in der man lebt. Aber wenn man dann schaut, und darum geht es ja im Leben, zu schauen, so, was glaube ich oder was höre ich, was leben die anderen und was ist wirklich? Klappt es wirklich? Oder gibt es einen freien Willen? Entscheide ich wirklich? Kann ich wirklich alles entscheiden? Und das zu überprüfen, grundlegend, das ist hilfreich, ist total hilfreich. Da führt eins zum anderen. Also eine in dir entdeckte Wahrheit ist die Basis für viele andere neue Sichtweisen und Wahrheiten in dir. Und das hat Kraft, weil dazu stehst du wirklich. Ja. Wenn du sagst, das ist für mich wahr, dazu stehst du.
Ja, das kann auch keiner umstoßen.
Das ist schwierig.
Gut, also erforschen und nicht aushalten. Ja, es klingt auch viel möglicher.
Ja, neutraler. Nicht so schräg, wie schräg klingt.
Ja, genau. Nicht so abstoßend.
Ja, yes. Mhm. Ja, nein, das Aushalten wäre dann verknüpft mit der Idee, es ist alles okay, wie es ist, aber du siehst es noch nicht, dass alles okay ist, wie es ist, grundsätzlich, sondern du weißt davon, aber innerlich lehnst du es nach wie vor ab. Ja, inwieweit dient es dann?
Ja. Manchmal muss man ja auch springen.
Naja, man wird immer gesprungen. Ja. Aber die Idee ist da, dass man das muss.
Und das stimmt gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Weil man muss immer müssen. Man kann nicht müssen. Man kann nicht müssen wollen. Sondern man wird dauernd gemusst. Hm. Ja.
Der Knoten ist da.
Gemust. Einer findet es als Muss. Andere als was auch immer. Zwang.
Ja. Ja, aber ist richtig. Es wird ja viel einfacher und sympathischer und fließender, wenn es nicht mit der Brechstange muss.
Yes. Weil auch nicht geht. Weil nicht geht. Der Brechstange geht gar nichts. Danke für die Erforschung.
Ja.
Hast du eine Schlankheitskur gemacht? Ja?
Nicht bewusst jetzt.
Nicht, okay.
Ja.
Ja, du wirkst total verschlankt.
Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Gelüste auf Süßes und so.
Okay, das wird es wohl sein, ja?
Ja.
Okay. Gut.
So massive Essstörungen gehabt, jahrzehntelang, immer wieder auf, zu und immer wieder dieses, ja, dieser innere Hunger irgendwo, und ja, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen verändert, ja, merke ich, ist nicht mehr so dieser Drang da, das mit Essen zu, also überhaupt nicht mehr so dieser Drang da, irgendwas füllen zu wollen.
Sehr gut.
Ja.
Das ist natürlich ein schwerer Tausch. Meditation statt Plätzchen.
Nein, finde ich gar nicht. Das Meditation ist nicht zu toppen. Nicht mit dem besten Kuchen.
Schön zu hören. Aber die Stadeva hat gerade einen Kuchen gemacht, das hat das für mich alles in Frage gestellt.
Ah.
Was Vollheit, was Qualität.
Was nicht heißt, dass ich nicht auch gerne mal was Gutes esse.
Ja, das ist fein. Ja.
Also nicht Kasteien oder so.
Ja, na, das klang jetzt auch nicht so. Ja, ist gut, wenn die Polaritäten sich reduzieren, also die Extreme nicht mehr so stark sind.
Ja.
Sehr gut, ja.
Ist das gespenstisch? Oder wie?
Es wirkt trotzdem immer so, als wärst du mit irgendwas beschäftigt, ja? So wirkt das immer. Mhm.
Vielleicht einfach nur damit beschäftigt, mich nicht einzumischen.
Ja.
Das ist ja auch schon eine Beschäftigung.
Das ist ja Hammer. Hammerhart.
Das ist eigentlich so, dass die einzige Intention, die ich mir selbst gebe.
Ja, nur es macht keinen Sinn, weil man das nicht umsetzen kann. Und da bist du noch damit beschäftigt, dass du verzweifelt bist, unbewusst, dass du es nicht umsetzen kannst. Also sich zu verbieten, was zu tun, ist genauso intensiv wie oft sogar stärker, als einfach was zu tun. Weil da bist du beschäftigt, indem du sagst, so, ich tue jetzt nichts, weil tun selbst ist nicht gut. Und dann verurteilst du das eine und handelst aber noch in Bezug auf das andere oder eben das Nicht-Tun. Und da bist du doppelt beschäftigt, während wenn du einfach was tun würdest, es nur tun würdest.
Ja, dann wäre ich aber beschäftigt.
Naja, klar. Bist du aber so auch, wie gesagt. Nein, es ist gut zu wissen, dass es gut wäre, sich nicht einzumischen. Okay? Also einfach mit anderen Worten, das, was in der Stille sitzen ist, kein Tun, sondern einfach da zu sein. Und zu wissen, es wäre gut, einfach nur da zu sein. Aber wenn dann Aspekte auftauchen, die dann nun mal eben die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann sich nicht zum Kümmern. Aber wenn auch das nicht geht, was ja nicht immer geht, weil du nicht bestimmst, dass es geht oder nicht geht, dann eben mit dem Urteil darüber oder dem Versuch, das abzustellen, zu sein und auch den zu sehen. Und nach und nach, wenn es wirklich klar wird, dass das Einmischen eben das, was auftaucht, bedeutet, dass dann davon noch mehr auftaucht, dann wird das stiller. Und irgendwann still. Also mit anderen Worten, wenn dich dann irgendwann oder dieses System nicht mehr kümmert, was da passiert, weil das Dasein einfach, das einfache Dasein, ja, so viel Qualität für es ist, dass es nicht was anderes will.
Ja, ja. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz.
Wenn wir keine Katze haben, beißt sich auch keiner in den Schwanz.
Aber
das
Katze
ist Meditation.
Ist ja die Katze ist ja da.
Das ist da in der Meditation nicht so sinnvoll. Denn die muss sich immer um sich selbst kümmern. Die muss ja sich in den Schwanz beißen. Wenn du sagen würdest, meine Meditation ist eine in den Schwanz gebissene Katze, würde ich sagen, okay, die muss sich nicht mehr in den Schwanz beißen, also ist dann kein Tun. Das ist dann so.
Mhm.
Aber da ist noch Tun. Was, wie gesagt, nicht falsch ist, das ist einfach so. Aber zu wissen, es wäre gut, wenn es ohne wäre. Das heißt, dass in dir eine innere Haltung ist, die anders ist als von dem, was auftaucht, was haben zu wollen. Ja? Und darum geht es, dass das Bewusstsein sich selbst versteht in dem Wahn, den es immer wieder ausdrückt und dass es sich selbst dabei boykottiert, wenn es jetzt Stille will. Okay.
Mhm.
Das ist die Kunst des einfachen Daseins, die ja eigentlich keine Kunst ist. Verstehst du? Aber die wirkt sich als eine Kunst aus, wenn
doch eine Kunst ist.
Ja, wenn da noch zu viel Aktivität im System ist, ja. Sonst nicht. Also nicht aushalten wollen, keinen Zustand zu erreichen, nichts abzuwehren, wäre die grundlegend gute Haltung in Stille zu sitzen. Ja. Keine Stille zu wollen.
Ja,
hört sich ein wenig schräg an, aber darum geht's. Sobald dieser Wille auftaucht, ist vorbei mit Meditation, mit einfach sein. Und dann verlässt du die Ebene von Zeit und Raum. Weitestgehend, ganz kommt Bewusstsein da nie raus. Aber unsere Natur ist da raus, immer raus, aus der Idee von Zeit und Raum. Das Bewusstsein selbst kommt nie aus Zeit und Raum, weil es ein Faktor von Zeit und Raum ist. Ja? Also alles, was sich da ausdrückt in Form von Handlungen, von Ideen, die mit Handeln zu tun haben, Handeln und Nichthandeln, freier Wille und nicht freier Wille und so weiter, all das sind alles Aspekte von Endlichkeit, Zeit und Raum.
Ja, man merkt es ja auch, alles, ob ich will oder nicht will, ob ich versuche oder nicht versuche, alles stört.
Ja, das ist gut, das zu sehen. So lernt Bewusstsein. Eigentlich könntest du es ja schon wissen, weil das hat ja schon viele Menschen erfahren, sozusagen. Viele Menschen haben sich ja als die Projektion von Bewusstsein ja schon ausgedrückt und da könnte Bewusstsein jetzt sagen, inzwischen bin ich klug, aber nein. Also kreut das ist immer wieder durch alle möglichen Formen von Ausdruck. Dann können wir sagen, Lernen ist eigentlich nicht wirklich das Interesse von Bewusstsein, wenn wir gemeint sind jetzt. Also das ist, was Bewusstsein zu sich selber jetzt auch sagt. Stehst du, wie schräg das ist? Haben wir schon wieder. Ich nutze das oft, ne?
Ja.
Okay, da muss ich doch mal was tun. Kann ich was tun? Hilf mir. Aber das wird seine Wirkung haben jetzt. Du wirst das nicht mehr so oft von mir hören jetzt dann. Dieses Wort.
Das ist auch ein dir eigenes Wort.
Ja.
Ich würde zum Beispiel verrückt sagen.
Ja, sage ich auch manchmal.
Immer schräg.
Also die Palette ist schon größer, aber manche Dinge werden bevorzugt, das ist so, ja. Mhm. Wenn die Energiebahnen so ausgefahren sind, dass es immer auf denen entlang geht, dann kommen immer diese Begriffe. Ja, also wir sehen, Bewusstsein ist bedingt lernfähig und daher wiederholt sich alles. Und wir können auch sagen, da es so ist und im Bewusstsein als diese Struktur mehr Interesse daran ist, an dem, was Aufregung verursacht. Und das tut Verschiedenheit zum Beispiel. Die Idee von Verschiedenheit, ja, ist ja das, was die Welt ist. Ist eine Idee von Verschiedenheit im Gegensatz zu dem, was unsere Natur ist, die keine kennt. Also wo nichts Verschiedenes ist, immer nur das eine. Kann man dann auch, könnten wir dann fast auch sagen, dass das Bewusstsein nicht prinzipiell durch alle Formen von menschlichem Erleben an Befreiung interessiert ist, ja?
Ja.
Ja.
Von, ja, merke ich auch, es weigert sich auch immer wieder.
Ja.
Nee, das ist ein schönes Spiel, auch wenn es nicht immer schön ist oder oftmals wirklich nicht schön ist. Trotzdem wird das als Aufregung, als Belebung, als Spiel gerne gespielt.
Yes. Ja, daher testen wir im Satsang immer, wer dazu geeignet ist und wer nicht. Ja?
Mhm.
Wer Freiheit wirklich will und wer nicht. Das ist ein Test. Satsang ist ein Test für einen selbst, oder nicht? Wo stehe ich? Wie weit bin ich geöffnet? Was bediene ich noch? Was bedient das System noch? Was bedient es nicht? Inwieweit ist in mir der Wunsch stärker, nicht Person zu sein, als eben noch bestimmte Aspekte der Person zu bedienen, die scheinbar noch nicht erlebt wurden oder gelebt wurden? Seien es verrückte Aspekte oder weniger verrückte?
Mir kam auch ein Begriff suboptimal.
Suboptimal, ja, das ist nicht so mein Repertoire. Aber sagt's aus, ja. Wobei ich gerne Suppe esse. Vor allem Kürbissuppe. Das wäre dann suboptimal.
In der Sufi-Poesie habe ich diese Metapher, die Münze schief aufgesetzt haben, gefunden. Schief. Aber das bedeutet offenbar, also so wie ich das verstanden habe, also verliebt sein, verrückt verliebt sein. So. Und nicht in den Bahnen, den festgefahrenen Bahnen, den vorgegebenen Konventionen der Gesellschaft sich zu bewegen. So. Was meinst du?
Da müssten wir jetzt für diesen Ausdruck die Mütze schief aufgesetzt, was ja dieselbe Intention ist dahinter.
Ja? Ja? Wie?
Naja, ob das jetzt aus Verliebtheit kommt, weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, woher der Begriff wirklich kommt. Ich finde es aber spannend, herauszufinden, woher die Begriffe kommen.
Übrigens, es gibt so ein Sprichwörterbuch des Deutschen und da kommt das auch vor, in alten Gedichten. Also, wenn jemand verliebt war, dass er die Mütze schief aufgesetzt hatte. Das fand ich interessant, die Parallel.
Ja, das Schiefe daran mit der Verliebtheit meinst du jetzt. Das meinst du. Habe ich dich da getroffen, oder?
Nein.
Meinst du nicht?
Naja, ne? Aber das ist auch positiv. Das ist nicht jetzt, wie du das schräg verwendest.
Naja, also ich verwende das schon als verrückt, wenn man verliebt ist. Man ist verrückt aus der Liebe und ist verliebt. Sagt ja der Begriff
ja,
schon.
Man kann ja auch verliebt sein in das Höchste.
Das sollte man ja als besser als Liebe empfinden. Verliebt ist dann wieder bedeutet, dass du dich auf ein Objekt deiner Begierde fokussierst,
ja,
entsprechend deiner Vorstellung.
So. Das ist aber am Anfang so, dass man sich noch getrennt sieht und dann so eine Sehnsucht kann ja bloß entstehen, wenn das scheinbar was im Außen ist.
Wenn es mit Emotionen verbunden ist. Ja, das schon. Ja. Es sollte aber nicht allzu lange anhalten. Das führt immer zu Irritationen.
Ich rede jetzt von der Poesie und die sprechen immer von der Sehnsucht und das ist unerreichbar und so weiter.
Vielleicht habe ich daher nicht so eine allzu große Affinität zur Poesie. Das könnte sein. Dass da zu viel Wunschdenken da drin ist, aber es gibt auch sehr Schönes, was einfach die Wahrheit enthüllt.
Ja, ohne Frage. Aber wenn die Sehnsucht ausgedrückt ist, ist es auch schön.
Ja, das ist auch schön.
Sehr berührt.
Yes, das ist auch schön. Ja. Ja. Darauf weisen wir ja auch immerhin im Satsang, wie wertvoll diese Sehnsucht ist. Und die drückt sich ja auf ganz verschiedene Weise aus. Das ist, so sind wir ja equipped, ausgestattet. Für den einen geht es dann über die Poesie, geht über die Tränen der Sehnsucht, die man darin vergießt, dass sich das nicht erfüllt, was man sich ersehnt und auch hofft, dass es sich nicht erfüllt, weil man es sich dann nicht mehr so sehr ersehnen kann. Das ist der Haken an der Poesie, ja. Das ist der Haken. Auch an dem Verliebtsein, an der Liebe selbst, weil auch die muss irgendwann wegfallen, weil das, was wir ja wirklich sind, ist die Unterschiedslosigkeit von dem, was Liebe ist und kein Erlangen, keine Distanz und auch keine Sehnsucht dann mehr. Und da ist fix und fertig, weil dann, wenn die Liebe nicht mehr ist, was ist dann noch mit ihr? Dann ist nichts mehr von ihr übrig. Und darum geht es ja auch.
Ja.
Das ist unser Schicksal als Mensch. Irgendwann kommt der Abschied von den Ideen, die man hatte und auch den Vehikeln, die man braucht. Denn welche Form von Meditation braucht man noch, um sich dem zu öffnen, zu widmen, was man ist, wenn man dann wirklich sich erkannt hat als das, was man ist? All die Vehikel. So wie Ramana immer sagte, wenn du dann mit deinem Bullock-Cart, also mit deinem Ochsenwagen, jetzt hier vom Bahnhof hier zum Ashram gefahren bist, dann lässt du dann auch draußen stehen. Du bringst ihn nicht mit in die Meditationshalle, weil er dir nur dazu gedient hat, eben dahin zu kommen, sodass du dann an dem Ort deiner Sehnsucht bist. Und dann brauchst du den Ochsenkahn nicht. Und dann bedeutet Poesie, dass man im fortgeschrittenen Stadium dass es ist wie ein Ochsenkarren, den man nicht mit reinnehmen darf. Jetzt kann ich sehen, wie bei dir. Bei dir. Ist es okay? War es okay?
Ja.
Okay.
Also, ich meine, ist mir schon klar. Also.
Na gut.
Das Gleiche ist ja so.
Sehr gut, dass du es nicht mehr auf die Weise schwitzt. Deswegen dachte ich jetzt, dass du vielleicht da jetzt schlucken musst.
Das Gleiche ist ja mit Musikern passiert, die auf diesem Weg waren und über die Musik sozusagen das Göttliche ausgedrückt haben, gesucht haben. Dann die Musik fiel dann weg. Es war nur noch das ausgedrückt, was
eben die Wahrheit ist. Es ist ja auch noch Musik. Ja. Also wenn ein Musiker sich wirklich ausdrückt oder er es ausdrückt, dann drückt er die Stille zwischen den Tönen aus. Das ist, was dann als Musik, als Hauptmusik übrig geblieben ist.
Aber der Hörer folgt von einem Ton zum anderen.
Das ist die Dummheit.
Das ist die Sehnsucht. Nach einem Ton sehnt sich nach dem anderen und
dann. Ja, da haben wir es, muss ich dann doch meine Freude zur Musik auch aufgeben noch. Nein, das ist die letzte Anhaftung.
Du hast gesagt, das ist ja deine Anhaftung, aber du seid ja gekönnt.
Ja, keine Ahnung. Muss ich nochmal überprüfen, ob ich mir das selber gönne jetzt. Musik in guter Qualität zu hören. Also gute Musik in guter Qualität noch. So. Siehst, steht immer alles auf dem Prüfstand. Nichts kann sich halten. Ja, schon mal jemand erforscht, warum uns Musik gefällt? Ist es so angelegt, dass es uns gefallen muss? Weil es gefällt ja auch nicht jeden und nicht jede. Oder ist es vielleicht die erste Öffnung, die man erfährt im Mutterleib, wenn man hört ja noch nicht so gut da auch, gefiltert durch diese ganzen Schichten von Haut und was nicht allem, sich dann die Töne als eine andere Qualität zeigen, als sie so im Außen sind und man dann so einen Begriff von Schönheit kriegt, der vielleicht noch schöner ist als die nackten Töne, die man von der Musik kennt, die man dann später spielt. Und vielleicht die Musiker den Sehnsucht haben, dem nachzufolgen.
Toll.
Who knows? Ja.
Stimmt, ist da was dran.
Stimmt, ist was dran.
Ich glaube, da liegt der hauptsächliche Erfolg von Porsche.
Von Porsche.
Ja, weil sich der Motor einfach so anhört, wo man sagt, ich fühle mich so zu Hause und
Das hast du irgendwo gelesen oder ist dir jetzt in den Sinn gekommen?
Jedes Mal, wenn einer vorbeifährt.
Das ist eine gute Idee. Wir sollten eigentlich hier immer außen einen Porsche vorbeifahren lassen und die Fenster weit aufreißen. Ja. Dann brauchen wir nicht so wild meditieren. Naja. Ja, man weiß, dass wenn man Kinder, die traumatisiert sind, Musik vorspielt, die so gefärbt sind, als würden sie durch den Mutterbauch wahrgenommen, dann Heilung erfahren. Ja, das ist ein Mittel. Also es war.
Und sowieso der Rhythmus, also Wenn er wirklich gut ist, dann basiert er auf dem Puls.
Yes, auf dem Herzrhythmus letzten Endes. Ja.
Und deswegen ist aber eine Tendenz gewesen, also in der klassischen Musik immer schneller und virtuoser zu spielen hier im Westen. Und da gehe ich überhaupt nicht mehr mit, weil das nicht mehr meinem Herzrhythmus entspricht und meinem Puls.
Ja, naja, das ist die Euphorie natürlich, die Höheres anstrebt auch. Als man in, ja, das ist schon, ja, das.
Immer schneller, immer weiter, immer höher.
Naja. Der Bolero gefällt dir dann nicht.
Dann, wenn er am richtigen Rhythmus gespielt wird, schon.
Ja. Ich habe neulich gerade gehört in einem Film und wieder daran erinnert. Und schöne Musik. Ja, die sich immer wieder steigert. Aber das ist, was wir tun und was uns auch entspricht, was menschlich ist und sich auch in unserer Gesellschaft immer mehr ausdrückt, dass das über die Grenzen gehen da ist. Also, dass man über seine Grenzen geht. Wir gehen aus der persönlichen Perspektive in Bezug zu dem, was Wahrheit ist, über unsere Grenzen. Vermeintlichen. Als Mensch. Indem wir Aspekte von uns überwinden, die scheinbar unüberwindlich sind, weil ja das System daran anhaftet. Wir gehen über die Grenzen dessen hinaus, was uns da an dem festhält. Und sei es auch, wenn die Sehnsucht stark ist, dass es schmerzhaft ist. Selbst das. Das hat der Boris Becker neulich in seinem Bericht über ihn selbst gesagt, 50 Jahre von ihm. Sagte, die Großen, die sind deswegen da, weil sie über ihre Grenzen gehen. Das machen die anderen nicht.
Aber die entdecken doch nicht die Wahrheit, die Boris Becker.
Da gibt es ganz viele Berichte von den Topspielern. Und ich kenne es von, ich will nicht sagen, ich bin ein Topspieler, aber ich kenne es von mir, das war meine erste Erfahrung vor Spiritualität noch, dass ab einem bestimmten Level von Spielvermögen, wo du nicht mehr reflektieren musst über das, wie du spielst, sondern es einfach passiert. Du dich in einem ganz anderen Space befindest und siehst, es wird gespielt.
Ja,
das ist, was andere auch berichten.
Das bedeutet jetzt nicht unbedingt auf den Himalaya steigen oder so.
Alles Mögliche. Das ist das, was man auch versucht. Man will über die Grenzen gehen, um da letzten Endes unbewusst auch das anzustreben, was jenseits jeder möglichen Form von Ausdruck auch ist. Auch der Himalaya, nämlich, es gehört auch alles dazu. Ja. Ja, das ist erforschen. Schauen. Und was man in einem Bereich, das ist ein weiterer Hinweis auf das, was ich erforscht habe in Bezug auf Qualitäten in sich oder Erkenntnisse in einem Bereich, wenn das eine wirkliche Erkenntnis ist, kann man das auch in vielen anderen Bereichen umsetzen. Also im Sport, nicht nur im Sport, in anderen Sportarten auch noch, in anderen Formen. Und wenn man es auf einer Ebene kann, hat man das Potenzial ja in sich, das in anderen auch leben zu können, dass man sehen kann, ich bin nicht das, was handelt. Dazu muss man dann nicht unbedingt immer über die Grenzen gehen, um das eigene Denken und die Mechanismen, die immer wieder dahin führen, nach dem Motto, ich tue es ja, ich habe es gemacht, um die anzupeilen, sondern auch einfach diese Qualität in sich zu kennen. Ja, allein das ganz bewusst zu kennen und wissen, dass das mehr ist als nur im Sport ein Moment, wo man irgendwas macht oder nicht macht, sondern eine Qualität, die über all das hinweggeht, was man sonst kennt.
Das ist ja nur deine spezielle Erfahrung, aber gibt es nicht auch Unterschiede jetzt zwischen dem männlichen Herangehen und dem weiblichen? Also ich meine, das nach vorne stoßen und über die Grenzen gehen, auch die körperlichen und so weiter, empfinde ich mehr als männliches Prinzip. Ist natürlich auch in der Frau. Aber das weibliche Prinzip ist einfach, dass man sich öffnet. Und dem eben ist. Und dem
das wäre, das würde, das geht eigentlich nicht. Also das empfinde ich nicht so. Ich empfinde die Unterschiede als nicht so krass und wollte aber auch noch sagen, dass hiermit nicht gemeint war, über die Grenzen gehen, dass man sich immer dafür riesig anstrengen muss und an seine Limits, bis nicht weitergeht und bis man nicht mehr kann, im Tun, sondern in dem Bewusstsein, dass man da die Sphären des Bekannten verlässt und damit über seine Grenzen geht, die ja geschützt sind, die man ja bewahrheiten will oder nicht abgeben möchte. Und grundsätzlich sehe ich ganz, ganz vieles, also gerade in der jetzigen Phase, viele Frauen sehr viel männlicher sind als die Männer. Die Männer trauen sich ja kaum noch männlich zu sein. Die sind vollkommen irritiert in ihrer Form von Mann sein. Die Frauen sind es auch, weil sie immer noch in der Phase sind, wo sie sich extrem durchsetzen müssen gegen die Männer in einer männlichen Weise. Also das sehe ich im Moment, die Unterschiede praktisch komplett verschwinden. Auch wenn eine Frau ist ein Mann, das gebe ich zu. Das ist so. Und es ist auch männertypische und frauentypische Formen von Ausdruck gibt. Das sehe ich auch so wie du. Ja, aber in dem, wenn etwas angestrebt wird, ist es so, dass natürlich da ein Wille da sein muss und das bei Frauen vorhanden ist, wie bei Männern auch. Frauen können sich sehr wohl sehr gut durchsetzen, haben eine starke Willenskraft, wenn die was wollen. Sie sind viel cleverer als die Männer, viel beschlagener als wir. Cleverer. Wir sind so ein bisschen plump. Ja. Sag etwas. Du.
Ich habe die Brille nicht auf.
Ach so.
Ja, also ich meine, das stimmt alles, was du sagst. Aber was ich sage, ich habe auch
ja, natürlich. Das
ich meine, ich weiß das von mir. Ich habe so diesen Forschergeist immer gehabt. Also yes. Das hat mich, so war meine einzige Motivation, irgendwie was zu tun. Ja. Aber
du willst damit jetzt nicht sagen, du bist nicht weiblich. Weil du vorher sagtest, Frau ist empfänglich. Die darf nicht forschen.
Seitdem ich mich also diesem Weg hingebe, ich meine, will ich nicht bis ins Letzte alles so geistig durchdringen. Das ist mir einfach zu viel. Ja, ich meine, die verrascht vielleicht die Energie nicht oder was. Aber ich denke, dass das reicht. Ich meine, wenn ich jede Woche zum Satsang mich aufmache, das ist schon für mein System unheimlich anstrengend. Mhm. Ja. Weil diese Überforderung, die habe ich ja nochmal reflektiert, die als Kleinkind schon stattgefunden hat, durch das Elternhaus, also besonders durch meine Mutter, die immer uns auf Trab gehalten hat. Und ich meine, mein einziger Rückzug, also das in der Schule zu lernen, das war für mich Erholung im Prinzip. Und dann in der Uni meinen Forschungsweg dort zu gehen, das hat mich beruhigt, ja. Also, bin ich jetzt abgeschweift. Wegen der Überforderung, also deswegen wollte ich da protestieren. Ich meine, man muss ja auch irgendwo im Gleichgewicht bleiben.
Also protestierst gegen deinen Anspruch von Überforderung, mit anderen Worten.
Gegen die Tendenz des Systems,
genau.
So schnell überfordert
zu sein. Ja, aber es ist ja auch so, dass die Eltern oder das Elternhaus das nur für uns sichtbar macht, was in uns wirkt. Das kommt ja nicht vom Elternhaus, die Überforderung. Aber sie sind gerne bereit, den Aspekt der Überforderung, der in uns ist, uns von außen zu präsentieren, damit wir es lernen, was in uns läuft. Das ist die Aufgabe der Eltern. Neben der Zeugung und dem Großziehen eben. Ziehen ist ja sowieso nicht, wir werden ja auch so groß, die ziehen uns ja nicht groß. So.
Und was habe ich jetzt davon, dass ich weiß, dass man Systemüberforderung ausdrücke oder die das, Prägung?
Naja, dass du schauen musst, dass du es möglichst nicht mehr bedienst, weil es in dir ist und nicht von jemand anderem bekommen hast und dass, wenn du es nicht durchschaut hast und zurücknimmst, was die Idee hinter der Überforderung ist, du es immer weiter ausdrücken wirst. Und wenn außerdem kannst du sehen, dass du deine Eltern dafür nicht verantwortlich machen musst im Nachhinein und so weiter. Du kannst deiner Mutter auch dann mal friedlich begegnen.
Was denkst du, was ich jetzt? Die ist im Krankenhaus mit einem Oberschenkelhalsbruch, während ich in München war, auf meinem Schweigeretreat.
Okay.
Und das wusste ich, dass irgendwas passiert, weil das ist so ein Mechanismus in ihr. Und ich sitze jetzt immer so mindestens 2 Stunden täglich bei ihr am Bett. Wie du gesagt hast, dass ich ruhig bin mit ihr. Sie wird zur Ruhe gezwungen. Ich bin sowieso still.
Und es gelingt, ja? Dann gutes Beisammensein, 2 Stunden lang?
Ja, klar. Sie freut sich, wenn ich komme. Aber man kann nicht viel reden.
Ja, das ist doch toll. Das sind die besten Voraussetzungen.
Und nur bla bla, ja.
Naja, das wäre dann wieder die andere Seite. Aber dann da zu sein, in Stille, eine ganze Weile?
Na, sie kann nicht in Stille sein.
Das okay, das ja dann. Nicht. Ja.
Sie sagt immer, ihr Rädchen, das dreht sie und da wird sie ganz. Ich sage ja, ich lerne jetzt, dass das Rädchen aufhört, sich zu drehen. Deswegen gehe ich wöchentlich woanders hin.
Aber 2 Stunden tust du dir an, das ist ja auch viel, auch Überforderung, würde ich sagen. Nachdem du berichtest, dass es das viel Reden ihrerseits ist. Und du musst das auch ein Stück weit ausbalancieren. Es sind 2 Stunden sehr viel.
Naja, aber das ist das, was ich ertrage.
Das hilft den Menschen auch sehr, wenn man zu ihnen geht und sagt, ich helfe dir, indem ich jetzt deine Gegenwart ertrage. Nicht und dein Denken.
Die Atmosphäre im Krankenhaus ist sowieso für mich... Schon, ich meine, ich bin da jetzt neutraler geworden, aber ich hatte immer mehr Aversion gegen solche Häuser. Aber durch das Schicksal gewissermaßen bin ich jetzt damit langsam in Frieden gekommen, obwohl ich es immer noch nicht liebe, aber das ist mir wohl erlaubt, oder?
Niemand muss das lieben. Und ich war gerade drauf und dran zu sagen, du kannst jetzt dann üben, wie es ist, dass alles so sein darf, wie es ist im Krankenhaus.
Genau, ja. Genau.
Nein, es ist, so ist Leben ja nicht. Das besteht auch aus Vorlieben und Abneigung. Und die bleiben auch ein Stück weit immer erhalten in einer bestimmten Weise, aber in einer nicht mehr dich bindenden. Und das ist dann eine Qualität. Das ist eine grundlegende andere Qualität. Selbst wenn du dann manchmal klar sagst, nein, das will ich nicht oder das will ich, heißt es nicht, dass du da innerlich davon so tangiert bist, wie es ausschaut. Ja, und das ist Freiheit von dieser Ausdrucksweise. Aber so sind wir als Mensch, dass wir auch Vorlieben haben und Dinge, die uns nicht passen. Das ist so einfach. Das wird sich auch nicht ändern. Im Groben ja. Im Groben ändert sich sehr und im Feinen nicht unbedingt. Ist doch fein, oder? Und so, dass man auch sehen kann, es geht nicht um das Aufgeben von bestimmten Dingen, sondern dass der entscheidende und bindende Faktor der Anhaftung ist an das, was ist, was sich ausdrückt, das ist entscheidend.